Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Frank Hirschmann und ich spreche heute mit Manfred Schmidt. Er ist Theologe und Mitarbeiter im NIS-Kernteam und wir sprechen über das Thema die Stimme des Vaters. Manfred, wie bist du eigentlich auf dieses Thema gekommen?
Also zwei Gründe würde ich sagen. Das eine ist, ich habe mir als junger Christ sehr früh die Frage gestellt, wie kann ich denn so leben, dass mein Leben gelingt? Also sowohl für mich, wie aber auch im Sinne Gottes. Und da gibt's viele Entscheidungen, wo du in der Bibel nichts zu findest. Also beispielsweise, welchen Beruf soll ich ergreifen? Oder wer ist denn der ideale Partner? Oder was auch immer. Also da gibt's einfach Fragen. Und wenn man dann möchte, dass sein Leben gelingt, dann fragt man Gott. Das Dumme ist nur, oft kommt keine Antwort. Oder man nimmt keine Antwort wahr, sagen wir es mal so. Und dann habe ich aber andere Christen gefunden, die gelehrt haben, man kann Gott hören. Und wenn ich mit denen zusammen war, habe ich das punktuell auch erlebt. Und so ist dann letztlich dieses lebenslange Thema für mich entstanden, dass ich immer wieder überlegt habe, reflektiert habe, was braucht es, um Gottes Stimme einfach hören zu können, als normaler, durchschnittlicher Christ.
Du hast gesagt, es klappt nicht immer so einfach, die Stimme Gottes zu hören. Die Bibel sagt uns da durchaus ja was ganz anderes.
Genau, in der Bibel ist eben von der ersten bis zur letzten Seite ein Gott dargestellt, der redet, der spricht. Der spricht schon in der Schöpfung, der spricht am Schluss und der spricht zwischendurch zu unendlich vielen Menschen und beruft sie. Und da entsteht nicht durch der Frust, wenn du dir denkst, okay, die Leute damals, aber ich, was ist mit mir? Und das ist natürlich quasi der Anreiz, um zu sagen, aber wie kommt man dahin?
Ja, reden und hören hat ja immer zwei Seiten. Mhm. Also einmal der spricht, einer der zuhört und umgekehrt auch. Wie ist das in Bezug vom Menschen zu Gott? Hat das was mit ein Gegenüber oder
genau.
Wie würdest du das ausdrücken?
Genau, also klassisch ist natürlich irgendwie, man betet und das heißt, man spricht zu Gott. Aber Gebet im tiefsten Sinn ist Beziehung und heißt, da rede nicht nur ich, sondern da redet auch Gott und ich höre ihn, so wie er mich hört. Und das, denke ich, ist der Clou überhaupt zu diesem ganzen Thema Beziehung. Und zwar nicht Beziehung als gedachte, als gewünschte, als theoretische, sondern als eine erfahrene, als eine erlebte Beziehung. Das ist das Entscheidende und darin spielt sich dann auch dieses Hören von Gottes Stimme ab.
Und das kann sich entwickeln?
Ja, das kann sich entwickeln. Und ich denke, es braucht eine Grundvoraussetzung, die gar nichts mit Glauben erstmal zu tun hat. Wenn ein Mensch auf die Welt kommt, dann ist die Reaktion von uns, dass wir ihn ansprechen, dass wir mit ihm reden, dass wir selbst ein Baby, das noch nichts versteht, wo wir 100% sicher sind, es versteht keinen Ton von dem, was ich sage, keinen Sinn dessen, wir reden mit ihm. Und warum? Weil wir kommunizieren darüber, es ist gut, dass es dich gibt, du sollst sein, du gehörst dazu, du hast einen Raum hier. Du bist bei uns willkommen. Und das ist das, was Gott macht. Und bevor ich noch irgendwelche theoretischen Antworten habe, bin ich eher wie so ein Baby, das noch nichts versteht, aber das lernen kann, diesen Zuspruch Gottes, ich will, dass es dich gibt, es ist gut, dass es dich gibt, ich bin stolz auf dich, das anzunehmen, das aufzunehmen, das sozusagen zu verinnerlichen. Und wenn die Spur mal gelegt ist, dann haben wir, denke ich, auch ein Fundament, wo wir irgendwann mal konkrete Fragen stellen können, und Antworten bekommen können.
Also, du hast so ein bisschen jetzt gerade so gesagt, das höre ich so heraus, so dass Gott sprach, es werde. Und das setzt sich ja fort und Gott nannte, er hat Dinge benannt. Gehört das auch dazu?
Ja, ich denke, du hast jetzt einen ganz wichtigen Punkt genannt. Denn das ist genau auch diese Urerfahrung, die jeder Mensch macht, dass er am Anfang seines Lebens einen Namen zugesprochen bekommt. Und dieser Name, mit dem wächst das Kind auf und es wird zu seiner Identität. Und der Name drückt ja unglaublich viel aus. Der drückt ja aus, zum Beispiel, dass man zu dem Kind sagt, du bist einzigartig. Es gibt niemanden mehr wie dich. In unserer Familie heißt niemand so wie du. Deine Geschwister heißen anders. Und das ist die gleiche Sache wie mit Gott. Denn Gott spricht jedem Menschen diese Identität zu, dieses, du bist absolut einzigartig. Unter all diesen 7, 8 Milliarden Menschen, die heute leben, gibt es keinen mehr wie dich. Du bist ein Original im tiefsten Sinne. Und wenn ich das wahrnehme, wenn diese Botschaft bei mir landet, dann bin ich zum Ich geworden. Und ich denke, das ist eine der tiefsten Dinge, die wir im Leben erleben können, an diesen Punkt zu kommen.
Spannend. Kannst du noch mal ein bisschen was sagen zu dieser Beziehung zwischen Gott und Mensch?
Ja, da kann man natürlich viel sagen. Für mich ist fast der wichtigste Punkt der, da bin ich jetzt wieder bei dieser ersten Schöpfungserzählung, dass Gott sagt, als er den Menschen schafft, dieser Mensch soll Ebenbild sein von mir. Also Spiegelbild. Und ich finde es faszinierend an diesem Gedanken, dass ein Spiegelbild, ein Ebenbild auf Augenhöhe ist. Also wenn ich in den Spiegel gucke, ist mein Spiegelbild auf Augenhöhe, egal wie rum ich gucke. Wie schief, wie gerade oder ob ich auf dem Kopf stehe, ist völlig wurscht. Mein Gegenüber ist auf Augenhöhe. Und das finde ich den tiefsten Gedanken überhaupt, weil der sagt eigentlich, dass Gott mich zu seinem Partner erschafft, zu seinem, mit dem er reden will, mit dem er in die Augen schauen will und der ihm in die Augen schaut. Also diese Bilder gibt's auch in der Bibel. Und Jesus formuliert es mal so, als er am Schluss seines Dienstes nochmal seine Jünger um sich sammelt, bei diesem letzten Mahl, wo er auch das Abendmahl einsetzt, da redet er mit ihnen und er sagt einen ganz zentralen Satz. Er sagt nämlich, von jetzt an nenne ich euch nicht mehr Diener, Beauftragte, Bevollmächtigte. Ich nenne euch jetzt Freunde. Das ist deshalb so entscheidend, weil Freundschaft auch gerade in der Antike die einzige Beziehung ist, wo es für alle Menschen klar ist, die funktioniert nur auf Augenhöhe. Ein Chef und ein Untergebener sind keine Freunde, so gut das Verhältnis sein mag. Das geht nur, wenn du den anderen auf Augenhöhe akzeptierst. Und genau das macht Jesus. Und das heißt, wir haben am Anfang der Bibel und dann an ihrem Höhepunkt, im Kommen Jesu, die gleichen Aussagen auf Augenhöhe erschaffen, als Spiegelbild, als Freund am Tisch.
Freundschaft braucht Freiheit. Ist dieser Freiheit grenzenlos?
Wow, was für eine Frage. Also ich würde wieder ausgehen von diesen ersten beiden Schöpfungserzählungen, 1. Mose 1 und 2. Da ist dieses Thema auch drin. Nämlich in dieser zweiten Erzählung, 1. Mose 2, da sagt Gott zum Menschen noch, wie in der ersten Erzählung, ich habe euch alles gegeben, die Schöpfung ist euer. Dieser ganze wunderbare Garten mit all seinen großartigen Bäumen, alles ist euer, ihr könnt davon essen. Mit einer Ausnahme, es gibt einen einzigen Baum, von dem sollst du nicht essen. Das heißt, da ist zunächst mal eine Grenze gesetzt. Gott sagt, ja, du bist auf Augenhöhe, ja, du bist mein Spiegelbild, du bist mein Freund, aber es gibt eine Grenze, ich bin Gott, du nicht. Und das musst du respektieren. So, das kann sehr entlastend sein, weil das im Umkehrschluss heißt, ich muss nicht Gott sein. Ich muss nicht Gott sein, ich muss es nicht in meinem Leben, ich muss da nicht perfekt sein, ich muss es nicht für meine Freunde sein, ich muss es nicht, wenn es um diese Welt geht, um diese Schöpfung geht, muss ich auch nicht Gott sein. So, das kann sehr entlastend sein, aber natürlich stehen wir doch lieber gerne im Zentrum und möchten, dass alles nach unserem Willen geht. Und das Zweite ist, und da komme ich jetzt auf deine Frage zurück, in diesem Satz ist auch die Freiheit überhaupt erst eröffnet. Denn Gott sagt, du sollst nicht. Das heißt aber, er sagt gleichzeitig, wenn du aber willst, kannst du anders. Du kannst einen anderen Weg gehen, du kannst diese Freundschaft ausschlagen, du kannst deinen Willen durchsetzen wollen. Dieser Weg steht dir offen, da ist diese Freiheit da. Und das ist dieses unglaubliche, ja, wie soll ich sagen, Geschenk, es ist ambivalent der Freiheit, denn die Freiheit kann ja missbraucht werden.
Was ja auch passiert ist und zum Scheitern geführt hat. Scheitern und Stimme Gottes hören, hört die dann auf?
Nein. Weil genau diese Erzählung ja noch einen letzten Höhepunkt hat, als der Mensch sozusagen den Weg von Gott wegwählt und dann erschrickt, dass seine Beziehung zerbrochen ist und sich versteckt, läuft Gott ihm buchstäblich, so wird es erzählt, nach und ruft ihn und sagt, Mensch, wo bist du? Mensch, wo steckst du? Ich will weiter mit dir reden. Auch wenn du die Konsequenzen dessen, was du gerade angerichtet hast, tragen musst. Also die sind nicht irgendwie belanglos. Die sind da und du wirst darunter leiden. Aber ich will mit dir reden. Ich will in dieser Beziehung bleiben. Ich will dich von Angesicht zu Angesicht sehen.
Das ist richtig entlastend und macht Mut, mehr davon zu hören, was du jetzt schon angesprochen hast. Stimme Gottes hören ist also mehr als nur Fragen, wo geht's jetzt gerade lang, sondern ist so was ganz Grundlegendes für einen jeden Menschen, Und ja, da bin ich gespannt, mehr von dir zu hören, bei einer NIST-Tagung, beim Seminar. Das macht Lust, noch mehr zu haben. Danke, Manfred, für das Gespräch.
Ja, danke dir, Frank.